Nun, ich möchte heute mit einem Gedicht beginnen. Das Gedicht heißt Kinder lernen, was sie leben. Wenn ein Kind mit Kritik lebt, so lernt es zu verurteilen. Wenn ein Kind mit Feindschaft lebt, dann lernt es zu kämpfen. Wenn es mit Spott lebt, lernt es scheu zu sein. Wenn ein Kind mit Schande lebt, lernt es sich schuldig zu fühlen. Wenn ein Kind mit Toleranz lebt, so lernt es Geduld. Wenn es mit Ermutigung lebt, so lernt es Zuversicht. Wenn es mit Fairness lebt, so lernt es Gerechtigkeit. Wenn ein Kind mit Lob lebt, dann lernt es Wert zu schätzen. Wenn ein Kind mit Sicherheit aufwächst, lernt es zu vertrauen. Wenn ein Kind mit Bestätigung aufwächst, lernt es Selbstvertrauen. Wenn ein Kind mit Akzeptanz aufwächst, lernt es Liebe zu finden in dieser Welt. Und wir mögen nicht ganz mit allem übereinstimmen, das ist kein christliches Gedicht. Aber das Interessante an dem Gedicht ist, der interessante Punkt, den ich hier herausstreichen will, ist, ein Kind oder Kindererziehung hat damit zu tun, dass ein Leben, ein anderes Leben, ein Leben lang prägt. Ich sag's nochmal. Dass ein Leben, ein anderes Leben, ein Leben lang prägt. Und das geschieht in erster Linie durch das, was vorgelebt wird. Und alle, die von uns Eltern sind, in der diesen Aufgabe betraut sind, Kinder zu erziehen, wissen, was das für eine Herausforderung ist, was das für eine Verantwortung ist und auch was das für eine schwere Arbeit ist. Ihr kennt vielleicht den Spruch, tue, was ich sage, aber nicht, was ich tue. Das funktioniert nicht in der Kindererziehung. Weil die Ersten, die herausfinden werden, dass ich ein Heuchler bin, wenn ich ein Heuchler bin, das sind meine Kinder. Vielleicht meine Frau auch noch, ja. Die findet es auch sehr schnell heraus. Aber die Kinder, die machen uns auch alles nach. Die gucken das ab von uns. Wir sind Vorbilder als Eltern. Und deshalb geht dieser Spruch sicherlich nicht in der Kindererziehung, natürlich auch in anderen Bereichen des Lebens nicht. Es ist auch harte Arbeit. Und die Bibel macht das ganz klar. Das ist nicht eine Sache, die man so einmal abwickelt und sagt, okay, jetzt schalte ich da den Hebel um von Ungehorsam auf Gehorsam. Wir wünschen das manchmal, ja, dass wir so einen Schlüssel hätten, um dieses Herz reinzukommen des Kindes und dass das ein Hebel umzulegen ist. Es sind keine Roboter. Wir wissen auch, die Kinder haben natürlich auch mit der Sünde zu kämpfen. Sie sind natürlich geborene Sünder. Und deshalb ist es viel, viel Arbeit. Kinder brauchen Ernährung, sie brauchen Erziehung, sie brauchen Korrektur, wir müssen uns um sie kümmern, wir müssen sie versorgen. Wenn sie klein sind, müssen wir alles Mögliche machen für sie. Je größer sie werden, das hört nicht auf. Es wird dann einfach ein bisschen anders, es wird dann mehr, wir nehmen mehr die Rolle eines Beraters ein, einer väterlichen Belehrung. Es ist eigentlich eine Hirtenaufgabe. Ja, ihr kennt das Buch von Ted Tripp, Eltern, Hirten der Herzen, das ist genau das, worum es geht in der Erziehung. Es ist eine Hirtenaufgabe. Warum? Weil die Kinder haben zum Beispiel emotionale Bedürfnisse. Sie brauchen Zuneigung. Sie brauchen Liebe. Sie müssen dieses Gefühl der Sicherheit haben, dass sich jemand um sie kümmert, dass jemand für sie da ist. Das gibt Stabilität im Zuhause. Diese emotionalen Bedürfnisse. Und deshalb arbeitet die Mutter rund um die Uhr, um ihre Kinder herum. Sie haben auch ein Bedürfnis nach einem Vorbild. Und das ist vor allem auch der Vater, der als Leiter, wir wissen das von der Schrift her, der als Leiter, als Haupt der Familie eingesetzt wird. Er muss das Vorbild, natürlich die Mutter auch, das Vorbild für einen christlichen Wandel sein in der Familie. Sie brauchen Belehrung in den Dingen des Lebens, in den Dingen des Glaubens. Und jemand, der ihnen diese Dinge genauso vorlebt. Nun, warum sage ich dies alles? Die Frage ist, will ich heute über Erziehung predigen? Das wäre ganz schön. Natürlich. Nee, der Grund, warum ich das sage, ist, Paulus verwendet dieses Bild, diese Metapher, dieses Bildwort einer liebenden Mutter und eines treuen Vaters, um seinen Dienst zu beschreiben. Er benutzt eine Metapher, er benutzt dieses Bild. Und das ist der Abschnitt, wo wir jetzt heute dazu kommen, in 1. Thessalonicher Kapitel 2. Ihr könnt euch erinnern, Paulus ist immer noch dabei, seinen Dienst zu verteidigen. Und die Art und Weise, wie er seinen Dienst verteidigt, ist nicht, dass er die Thessalonicher daran erinnert, zu sagen, wie groß seine Reden waren, sondern erinnert sie daran, wie er in seiner Integrität und in seiner Aufrichtigkeit gewandelt ist unter den Thessalonichern. Wie er und seine Missionarskollegen sozusagen sich verhalten haben unter den Thessalonischen. Das ist seine Verteidigungsrede. Und diese Verteidigungsrede, die erstreckt sich eigentlich von Kapitel 2 bis hin zu Kapitel 3, Vers 13. Das ist ein Riesenabschnitt und wir müssen den natürlich ein bisschen unterteilen. Es gibt einen kleinen Unterbruch in Kapitel 2, 13 bis 16. Das werden wir nächstes Mal anschauen, wo es um die Verkündigung des Wortes Gottes geht, was darum geht, dass Paulus wieder zu dem Thema zurückkehrt, das er in Kapitel 1 angesprochen hat, nämlich die Vorbildlichkeit der Gemeinde, die sozusagen die Empfangsbereitschaft der Gemeinde, wie sie willig das Wort Gottes aufgenommen haben und zu einer vorbildlichen Gemeinde wurden. Er kommt nochmal darauf zu sprechen. Aber dann in Kapitel 2, Vers 17 geht's gleich weiter und wir bekommen einen Einblick in das Herzen eines Hirten, wie Paulus sich nach den Thessalonischen sehnt, wie er sie liebt. Und er versucht immer mehr, seine Motive darzulegen. Warum? Weil er wurde wahrscheinlich verleumdet. Es, wie ihr wisst, in Thessalonisch wie in vielen anderen Orten gab es Widerstand gegen die Missionare, gegen das Evangelium. Zuerst von den Juden, wir lesen das in der Apostelgeschichte, dann aber auch von den eigenen Landsleuten, heißt es hier in Kapitel 2 des Thessalonischen Briefes. Wir lesen das, wir sehen, sie haben das ertragen, dieses Leid von ihren eigenen Landsleuten. Und da sind wahrscheinlich Leute in die Gemeinde hereingekommen und haben gesagt, ach, dieser Paulus, der hat euch im Stich gelassen. Guck mal, nach 5 Monaten ist er schon abgehauen. Der war gar nicht an euch interessiert, der wollte nur euer Geld. Der wollte nur euch ausnutzen. Oder wollte nur euch für seine Philosophie gewinnen. Deshalb hat er euch mit Schmeichelworten und Manipulation gewinnen können. Für diese lächerliche Philosophie eines gekreuzigten Gottes. Wie kann man sowas bloß glauben? Ja, so haben die vielleicht gesprochen. Paulus hat davon gehört und die Thessalonicher waren wahrscheinlich verunsichert. Ja, stimmt, ist wirklich nicht mehr da. Ja, stimmt, wir sind wirklich alleine. Jetzt schickt er uns da diesen Timotheus, aber der kommt selber nicht mal vorbei. Warum wohl? Was ist los? Und er will ihnen seine Motive zeigen. Und dadurch kriegen wir natürlich einen wunderbaren Einblick in das Hirtenherz des Paulus, in seine Einstellung, in seine Verpflichtungen, die er sich selbst auferlegt hat. Und darüber haben wir letztes Mal gesprochen, von diesen Verpflichtungen. Verpflichtungen eines treuen Dieners haben wir angeschaut. Er ist zum Beispiel daran, hat sich verpflichtet, bleibende Resultate zu erzielen. In 2 Vers 1 sehen wir das, dass ihr Eingang nicht umsonst war, sagt er da. Die Gemeinde ist zu einer vorbildlichen Gemeinde geworden, sehen wir in Kapitel 1, und deshalb war ihr Eingang nicht umsonst. Das heißt, ihr Ankommen da, ihre Akzeptanz hat Spuren hinterlassen. Die Gemeinde wurde eine wirksame Gemeinde, eine vorbildliche Gemeinde. Und da sehen wir, diese Lobeshymne in Kapitel 1, die Verse 1 bis 10, über diese vorbildliche, verkündende Gemeinde, die lebendig war, auch weiterhin missionarisch tätig war, Liebe hatte, bußfertig war und so weiter. Sie waren aber auch, haben sich selber verpflichtet, auch zu leiden, willig sein zu leiden. Sie haben in Philippi gelitten, ihr könnt euch erinnern, jetzt kamen sie nach Thessalonisch, litten da auch, sie wussten genau, was auf sie wartet. Die Verkündigung des wahren Wort Gottes wird oft solche Reaktionen hervorbringen. Menschen ärgern sich über das Wort Gottes, weil sie wollen es nämlich nicht hören. Es überführt sie von ihren Sünden. Das hört keiner gern. Einige glauben, aber viele nicht. Und so kam es zum Aufstand in Philippi und auch in Thessalonisch, dass Paulus letztlich fliehen musste. Sie waren der Wahrheit verpflichtet. Es waren keine Scharlatane. Sie waren nicht dort, um zu verführen, sagt er in Kapitel 2, Verse 4 bis 5. Sie waren auch nicht hinter dem Geld her oder hinter der Ehre von Menschen. Lasst uns unsere Bibeln jetzt öffnen in 1. Thessalonischer Brief, wenn ihr das nicht schon getan habt, in Kapitel 2. Und wir wollen den heutigen Abschnitt lesen in Versen 7 bis 12. Ich möchte aber ab Vers 1 lesen, einfach, dass wir diesen Zusammenhang haben. Also 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1, lesen wir bis und mit Vers 12. Hier heißt es, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit oder wir waren freimütig in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung entspringt nicht dem Irrtum noch unreinen Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unsere Seelen, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten den Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es gotteswürdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Nun, Paulus, wie gesagt, schreibt den Thessalonischen. Wisst, es ist eine junge Gemeinde, eine eher unerfahrene Gemeinde in der großen Handelsstadt. Er wurde nach kurzer Zeit vertrieben, haben wir schon gesagt, wahrscheinlich nach 5 Monaten. Und dann kam er nach Korinth, nachdem er sich in Athen von Timotheus getrennt hatte und ihn zurücksandte zu den Thessalonischen, um zu erfahren, wie es ihnen ging, und hörte da in Korinth einen Bericht, einen positiven Bericht, und schrieb diesen Brief. Sie waren Kinder im Glauben, sie waren unreif, es waren Heiden, die gerade verstanden haben, um was es geht im Evangelium. Aber Paulus hätte sich gewünscht, mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können, um wirklich die Leute da mehr zur Reife zu führen. Paulus' Ziel mit diesem Brief ist es, die Menschen, die Gläubigen in Thessalonich zu ermutigen, das zu tun, was sie schon tun, aber noch mehr darin zunehmen. Das habe ich euch auch schon mal gesagt. Das ist auch mein Wunsch für diese Gemeinde. Ich denke auch, dass wir eine gesunde Gemeinde sind, aber dass wir sicherlich in vielen Bereichen wachsen können und sollen und zunehmen wollen in diesen Dingen. Das Paulus Wunsch ist hier auch mein Wunsch. Dass wir gemeinsam wachsen zu dem, hinter das Haupt ist. Wir haben auch gesehen, dass Paulus sie lobt, wie schon gesagt, im 1. Kapitel. Sie waren eine vorbildliche Gemeinde, aber eine unreife, eine junge Gemeinde, unerfahren. Und deshalb hatte Paulus Angst um sie, als dieser Widerstand kam. Er wollte wissen, wie es ihnen geht, dass jemand da Lügen erzählt über Paulus und seinen Dienst, dass sie im Stich gelassen habe und nur hinter dem Geld her war. Und Paulus verteidigt nun seinen Dienst in dieser persönlichen Art. Und wir haben das letztes Mal gesehen, dieser Abschnitt ist übersät von diesen Ausdrücken. Ihr wisst, ihr erinnert euch, ihr seid Zeugen. Ihr habt es erlebt, sagt Paulus. Ihr kennt mich doch. Oder ihr solltet mich besser kennen, ihr solltet mein Herz kennen. Paulus war kein distanzierter Mensch. Er war völlig unter diesen Thessalonicher, er hat unter diesen Menschen gelebt. Deshalb konnte er das sagen. Die kannten sein Leben, die wussten, wer er war. Er war keine distanzierte Person, die vielleicht nur einmal am Sonntag aufkreuzt oder wie so ein Evangelist in die Stadt kommt und eine Riesenveranstaltung macht und dann einfach weiterzieht, ohne sich um die Leute zu kümmern. Nein, er hat eine Gemeinde gegründet und hat mit den Menschen gearbeitet. Er hat sich zusammen mit ihnen in den Dreck gekniet und gearbeitet. Das ist das, was wir hier sehen bei Paulus. Und deshalb kann er sie so erinnern, sagen, ihr wisst, ihr erinnert euch. So war ich. Und er verteidigte seinen Dienst in negativer Weise. Das heißt, er sagte, was er und seine Mitarbeiter nicht taten. Wir waren nicht hinter dem Geld her. Unser Eingang war nicht vergeblich. Wir gingen nicht mit Schmeichelworten um und so weiter. Und jetzt in den Versen 7 bis 12 beginnt er das in positiver Weise zu bestätigen. Deshalb beginnt der Vers 7 mit dem Wort sondern oder aber, könnte man auch sagen. Das ist ein starker Kontrast hier im Griechischen. Aber, wir aber, im Gegenteil, wir waren und dann geht's los. Kommt sein positiver Appell an die Erfahrung der Thessalonicher. Und er benutzt dieses Bild, diese Metapher einer liebenden Mutter, deines treuen Vaters. Das ist interessant. Hier sehen wir, wie der pastorale Dienst, wie der Dienst in der Gemeinde, wie viel das eigentlich mit Erziehung zu tun hat. Er nimmt dieses Bild und sagt, wir waren wie Eltern für euch. Wir waren wie Mutter und Vater für euch. So sehr lag ihr uns oder liegt ihr uns am Herzen. Und deshalb finden wir diesen Text heute, und jetzt werden einige wahrscheinlich aufatmen, zwei grundlegende Einstellungen eines treuen Dieners. Nicht 8 Punkte heute, nein, 2. Ich habe zwar 2 Unterpunkte pro Punkt, also es werden noch 4 sein, tut mir leid. 2 grundlegende Einstellungen. 2 grundlegende Einstellungen eines treuen Dieners. Wir reden jetzt von einer Einstellung, von einer Herzen. Es geht immer tiefer runter. Erst beginnt er mit der Gemeinde und sagt, ihr seid eine vorbildliche Gemeinde. Und sagt, aber wir waren doch nicht so unter euch. Ihr habt es ja gesehen, ihr habt uns erlebt, wir haben nicht das gemacht, wir haben nicht das gemacht, wir haben nicht das gemacht. Und jetzt geht's ganz tief runter. Und so war unsere Einstellung gegenüber euch. Das war unsere Einstellung gegenüber euch. Und deshalb 2 grundlegende Einstellungen. Und ich sage eines treuen Dieners. Man könnte auch sagen eines treuen Pastoren, aber dann denken einige wieder, das geht mich ja nichts an, ich bin ja kein Pastor. Nee. Das sind ganz grundlegende Dinge, die wir hier lesen, die wir sehen und die jeder von uns umsetzen kann im Dienst. Diese Einstellung sollte jeder von uns haben im Dienst. Die Einstellung einer liebenden Mutter und eines treuen Vaters. Und er spricht darüber, was seinen Dienst charakterisierte. Und wir wollen uns das jetzt zusammen anschauen, diesen Versen. Also der erste Punkt ist, ein treuer Diener hat die Einstellung einer liebenden Mutter. Und das drückt sich in 2 Arten aus. In einer mütterlichen Zuneigung und in einer mütterlichen Fürsorge. Also die Einstellung einer liebenden Mutter drückt sich aus in 2 Arten, in einer mütterlichen Zuneigung und einer mütterlichen Sorge. Das erste ist die mütterliche Zuneigung, Verse 7 und 8. Hier heißt es, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unsere Seelen, weil ihr uns lieb geworden seid. Wie schon gesagt, das Sondern hier ist ein starker Kontrast, der wechselt nun vom Negativen ins Positive. Und hier heißt es, wir waren liebevoll. Eigentlich müsste man da einsetzen, zart. Ich weiß nicht, ob es einige Übersetzungen gibt, hier, die wir heute hier sind, die vielleicht wie Kinder haben, irgend sowas. Und das beruht auf einer Textvariante, aber das Beste hier scheint doch eher zart zu sein. Wer die Details haben will zu diesem Thema, der kann sich später bei mir melden. Ich will das jetzt nicht tun hier. Es geht ums Thema Textkritik und verschiedene Manuskripte. Das Beste hier ist liebevoll oder zart, freundlich zu jemandem zu sein. Auch im Zusammenhang mit der Mutter, im Zusammenhang mit den Kindern scheint das viel besser zu sein hier. Wir waren zart in eurer Mitte. Das heißt, wir haben uns unter euch gemischt. Das ist die Idee hier. Wir haben mit euch gelebt. Und ihr müsst euch das vorstellen, für Paulus, der ein ehemaliger Pharisäer war, wisst ihr nicht, was das heißt, Pharisäer? Das heißt, der Separatist. Ja, der sich absondert, der Abgesonderte. Der besser ist als andere, heiliger ist als andere. Das bedeutet Pharisäer. Der Ursprung hat nicht in einem hebräischen Wort, auch in einem aramäischen Wort. Und für Paulus, für einen solchen Pharisäer, treuen Juden, jetzt sich unter diese dreckigen Heiden zu mischen, diese Schinken-Sandwich-essenden Heiden, ja? Für einen Juden, soll man vorstellen. Das heißt was. Das zeigt uns was über Paulus. Er war bereit, sich da hinzuknien, mit diesen Leuten zu arbeiten, obwohl das Leute waren, die den Juden eine Abscheu waren, eine Geschichte. Juden haben Heiden verachtet, sie haben sie Hunde genannt. Und ein Hund war kein Haustier wie heute. Ein Hund war ein dreckiges Tier, ein abscheuliches Tier. Hunde, du heidnischer Hund, das war ein Fluchwort unter den Juden. Das war die Einstellung der Juden gegenüber den Heiden. Paulus zeigt hier Christi Liebe, sagt, nee, diese Trennwand, die gibt es nicht mehr. Er zeigt sich wie eine stillende Mutter, heißt es hier weiter. Eine nährende Frau könnte man euch übersetzen. Manche haben vorgeschlagen, Hebamme, aber es scheint doch besser zu sein, das Bild der Mutter hier, weil es steht ja dann auch ihre eigenen Kinder. Also die Mutter, wie eine stillende Mutter ihre eigenen Kinder liebt. Genauso liebevoll, genauso zart, genauso behutsam haben wir euch Zuneigung gezeigt. Leuten, die eigentlich keine Zuneigung verdienen. Hat nicht das auch Gott mit uns gemacht? Die wir keine Zuneigung, keine Gnade, keine Liebe verdienen, Liebe gezeigt? Und genauso ist Paulus auf diese Heiden zugegangen und war zart unter ihnen. Und dann heißt es hier in Vers 8, und hier müsst ihr euch eure Übersetzung, wenn ihr die Schlachter 2000 hat, etwas korrigieren. Es heißt hier, und wir sehnten uns so sehr. Aber eigentlich müsste man hier sagen, so sehnten wir uns. So in dieser Art und Weise ist die Idee hier im Griechischen. Es geht nicht einfach nur darum zu sagen, oh, wir sehnten uns so sehr, sondern nee, so, und das bezieht sich auf die Art und Weise, die er jetzt gerade beschrieben hat, wie diese Mutter zart ist mit ihrem eigenen Kind. So in dieser Art hatten wir ein sehnlichstes Verlangen, ein starkes Verlangen habend. Hier auch ein Partizip, also eine griechische Konstruktion, die kontinuierliche Handlung ausdrückt. Das war ständig, wir haben ständig dieses Verlangen gehabt. Diese Einstellung beeinflusste ununterbrochen ihren Wandel. So nach euch sehnend, in dieser Art nach euch sehnend, ist hier die Idee. Gefiel es uns oder waren wir willig? Wörtlich, wir empfanden es als angemessen und gut, auch eine andauernde Handlung hier beschrieben, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen oder nicht nur das Evangelium Gottes zu verkündigen. Aber das Evangelium Gottes, was ist das? Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus, dass der Herr, dass Gott seine Liebe allen Menschen zeigt, indem Christus stirbt für unsere Sünden, dass wir Erlösung haben können vom Kreuz herkommend, meine ich, dass wir Vergebung empfangen durch das, was Christus am Kreuz getan hat, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und er ist am dritten Tage auferstanden, nach den Schriften heißt es, und ist in den Himmel aufgefahren und ist da unser neuer hoher Priester geworden, verteidigt uns. Wir können durch den Glauben gerecht sein. Aber er sagt, nicht nur das Evangelium, nicht nur das. Das haben wir euch gegeben. Aber was auch noch, was steht hier auch noch? Nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unsere Seelen. Das ist eine wörtliche Übersetzung hier. Unser eigenes Leben. Man könnte eigentlich auch sagen, wir haben unser ganzes Leben in euch investiert. Wir haben alles gegeben. Also es war nicht nur so, dass wir gekommen sind und euch einfach das Evangelium verkündigt haben, sondern wir haben uns alle Mühe reingesetzt, mit euch die nötige Zeit zu verbringen, um euch diese Botschaft wirklich klar und deutlich zu machen. Und natürlich vorzuleben. Unser eigenes Leben, unsere eigene Seele. Warum? Weil ihr für uns Agapetoi, Geliebte, geworden seid. Wieder ein zärtlicher Ausdruck. Geliebtes Kind. Wir waren wie eine Mutter, die zärtlich sich nach ihrem Kind sehnt. Und bei der Geburt meines ersten Sohnes, ich kann mich noch gut erinnern, als mein Sohn gerade geboren war, und ich habe damals noch nie ein neugeborenes Kind gesehen, da war er blutüberströmt und er war ganz violett in seiner Farbe, hatte so einen deformierten Kopf und er sah irgendwie aus so wie so ein Alien vom Weltraum. Ja, ich war ganz geschockt. Aber meine Frau hat dieses Kind instinktiv genommen und er gehegt und gepflegt. Instinktiv, und das ist hier der Schlüssel. Genau auf das spielt Paulus an. Er sagt, hey, als wahre Gläubige sollten wir instinktiv Zuneigung zueinander haben. Lass uns mal zu 1. Johannesbrief gehen. 1. Johannes, Kapitel 4. Da sehen wir das beschrieben. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 7. Da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben oder wir lieben einander, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Einander zu hegen, zu pflegen. Zueinander zärtlich zu sein, um Paulus' Sprache zu verwenden. Liegen uns unsere Mitgeschwister wirklich am Herzen? Oder tun wir nur unseren Job? Das ist die Frage. Wir können Dienst tun, mit Zähnen knirschen, muss halt, ja, muss ich wieder in die Küche, muss ich das wieder machen, was auch immer ihr macht. Aber das ist nicht ein Dienst, der aus einer Einstellung, aus der Liebe herauskommt. Paulus Dienst kam aus einer mütterlichen Zuneigung zu diesem Menschen heraus. Weil er genau wusste, was ist die Grundlage? Haben wir gesehen, 1. Johannes 4, die Grundlage ist natürlich Christus, Christi-Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Er ist die Grundlage. So wie er uns geliebt. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir die lieben, die so geliebt werden von ihm, von meinem Herrn. Wenn mein Herr diese Person so liebt, dann bin ich schuldig, wie es hier heißt im 1. Johannesbrief. Dann bin ich schuldig, diese Person zu lieben. Und eben so, wie eine sogar, so weit zu gehen. Und Paulus geht hier wirklich sehr weit in seiner Metapher, in seinem Bildwort. Wie eine Mutter zu ihren Kindern. Aber das ist noch nicht alles. Die grundlegende Einstellung eines Dieners, eines treuen Dieners ist die Einstellung einer liebenden Mutter. Das drückt sich aus in mütterlicher Zuneigung, aber auch in mütterlicher Sorge. Lasst uns Vers 9 anschauen. Hier heißt es, ihr erinnert euch ja, wieder ein solcher Ausdruck, der an die Erfahrung appelliert. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Wiederum die Missionarsarbeit im Blickfeld, er verkündigt das Evangelium Gottes, aber er schreibt nicht unbedingt hier, dass er das, wir haben euch das Evangelium gegeben, er schreibt von der Art und Weise, wie sie das gemacht haben. Und das ist hier interessant. Das ist hier entscheidend an dieser Stelle. Hier heißt es, denn, eure Übersetzung, also in Schlachter heißt es, ihr erinnert euch ja, aber eigentlich ist es hier eine Konjunktion, denn ihr erinnert euch, das ist eine Art Begründung jetzt. Es schließt dann an den Gedanken an, der vorher war. Wie habt ihr gesehen, dass wir zart und liebevoll, dass wir so viel Zuneigung zu euch haben? Nun, ihr habt gesehen, wie wir Tag und Nacht gearbeitet haben. Ihr habt unsere Mühe gesehen. Unsere Kopos, das ist ein Ausdruck, den haben wir schon in Kapitel 1, Vers 3 gesehen. Da ging es um die Bemühungen in der Liebe. Ja, könnt euch vielleicht erinnern. Diese erschöpfende, beschwerliche, belastende Mühe. Ihr habt das gesehen. Und dann das zweite Wort hier. Mochtos ist auch abquälende Tätigkeit, erschöpfende Tätigkeit. Wir gingen bis an die Grenzen, weil wir solche Zuneigung hatten zu euch. Weil ihr uns so wichtig seid, sagt Paulus. Das sind einfach Synonyme für anstrengende Arbeit. Das war kein gemütlicher Bürojob. Nein, war es nicht. Nicht alles klimatisiert und weich und gemütlich. Nein. Nicht Paulus. Ihr wisst, er hat als Zeltmacher gearbeitet. Das war ein harter Job. Tag und Nacht hier heißt nicht, dass sie den ganzen Tag und die ganze Nacht gearbeitet haben. Diese Ausdrücke hier sind eigentlich mehr so wie tags und nachts. Wenn es nötig war, sogar Nachtschichten eingelegt, um für unsere Bedürfnisse zu sorgen, weil wir euch eben nicht ausnutzen wollten. Weil wir wie eine liebende Mutter euch umsorgten. Tag und Nacht für euch arbeiteten, euch dienten. Wie eine Mutter für ihre Kinder sich aufopfert. Heißt es ja hier, um niemanden von euch beschwerlich zu fallen, zur Last zu fallen. Und dabei haben sie das Evangelium gepredigt. Könnt ihr sehen, wie Paulus einheimisch war als Missionar? Ich finde das immer wieder faszinierend und so wichtig zu sehen. Ein Missionar, jemand, der die Menschen erreichen will, der muss leben wie die Menschen. An dem Ort, wo er sie erreichen will. Er muss da einkaufen, wo sie einkaufen. Er muss da spazieren gehen, wo sie spazieren gehen. Er ist da, er lebt unter ihnen. Er lebt nicht irgendwo. Es gibt diese Geschichten von Missionaren, die gehen dann irgendwo nach Afrika und leben da im Luxus, haben da ihre eigene Villa und eigenen Swimmingpool. Da kann sich niemand damit identifizieren. Paulus war nicht so. Paulus war ein Missionar, der sich mit den Menschen zusammen in den Dreck kniete, sozusagen, und mit ihnen zusammenarbeitete und dann ihnen das Evangelium gab. Erstaunlich. Paulus arbeitete unter den Menschen, mit den Menschen. Und er arbeitete eben tags und nachts. Er hatte diese, nicht nur die mütterliche Zuneigung, sondern das treibte ihn zu dieser mütterlichen Fürsorge, zu dieser Mühe. Ich habe mal im Internet was gefunden, eine Arbeitsbeschreibung einer Mutter. Arbeitsbeschreibung einer Mutter. Was für ein Job hat eigentlich eine Mutter? Nun, sie ist Geschäftsführer des Haushalts, persönlicher Küchenchef, aber Vorsicht, die Klienten sind wählerisch, Taxifahrer, erwartet aber bloß kein Trinkgeld, Richter-Mami, tägliche Gerichtstermine, Bettnässer-Patrouille, Essenstester, Familientherapeut, mindestens eine Sitzung pro Woche, Kleinkind-Wrestling-Trainer, Spielzeug-Reparatur-Experte, spezialisiert auf kleine Teile, Töpfchen-Trainer, Ein-Frau-Rettungsteam für verlorene Spielsachen, Rettungsschwimmer, kein Daumenlutsch-Vollstrecker, Zahnbürsteninspektorin, Geburtstagseventplaner, Schlafwissenschaftlerin, Vorsicht, könnte auch Nachtstudien beinhalten, dramatischer Geschichtenerzähler, Hinterhof-Sicherheitsdienst, Sprachhilfefachfrau, Mrs. Fixit und mein Liebling ist Lady MacGyver. Nun, das ist eine eher humorvolle Art, das zu beschreiben, aber es macht einen Punkt. Ein Punkt, eines wird deutlich. Mutter sein ist harte Arbeit. Und es bedeutet, allen alles zu werden. Und das hat Paulus getan in seinem Dienst. Genau das passiert auch im christlichen Dienst. Wir sind nicht da, für uns selbst zu leben, haben das heute Morgen gehört im Philipperbrief. Wir sind nicht da, für uns selbst zu leben, wir sind da, eigentlich Chamäleons zu werden, allen alles zu werden. Und das ist nicht, dass wir uns anpassen und alle möglichen weltlichen Gags und Tricks jetzt uns hier reinziehen in die Gemeinde und versuchen zu sein wie die Gemeinde. Nee, es geht darum, wenn Paulus davon spricht, in 1. Korinther 9 geht es in erster Linie um Verzicht. Wir verzichten auf bestimmte Dinge, damit wir allen alles werden können. Verzichten auf Vorrechte, verzichten auf Komfort, wir verzichten auf alle möglichen Dinge, damit wir den Menschen kein Anstoß sind und allen alles werden können. Pastor oder ein Diener, ein treuer Diener des Herrn, ist ein Mann oder eine Frau für alle Fälle. Ein Hirte, eine Krankenschwester, ein Arzt, ein Therapeut, ein Coach. Die Gemeinde ist nämlich, das hat Paul David Tripp mal so treffend gesagt, ein Krankenhaus voll von Menschen, die in verschiedenen Stadien mit Krankheit Sünde kämpfen. Das ist ein Kampf. Wir alle müssen helfen, einander zu hegen und zu pflegen. Das passiert nicht von alleine. Wie eine liebende Mutter sich sorgt, so sorgt er sich für die Menschen, die ihm anvertraut sind. Das tut der Pastor, aber das tun auch die Diener, die treuen Diener in der Gemeinde. Und er ist bereit dafür, auch extra Stunden zu arbeiten. Wie Paulus. Da zu sein, wann immer er gebraucht wird. Wenn jemand mich manchmal anruft, meistens stellen die Leute die Frage, störe ich gerade? Und dann am liebsten würde ich dann sagen, nee, eigentlich nicht, weil Gott hat ja bestimmt, dass du jetzt anrufst und ich weiß, was ich jetzt tun kann und wie ich dir dienen kann. Das heißt nicht, dass ihr mir jetzt dann ständig anruft, aber ihr wisst, was ich damit meine. Wir wollen zur Verfügung stehen. Wir wollen zur Verfügung stehen. Wenn wir gebraucht werden. Wenn jemand an meine Tür klopft, dann will ich die Möglichkeit haben, aufzumachen und die Leute hereinzunehmen. Wenn sie wirklich Not haben und Hilfe brauchen. Ja? Die Menschen interessiert es nicht, was du weißt, bis sie wissen, dass du dich interessierst. Ich sage es nochmal. Die Menschen interessiert es nicht, was du weißt, bis sie wissen, dass du dich interessierst, für sie nämlich. Ganz, ganz wichtig, ganz entscheidend. Paulus hat es verstanden. Paulus war ein solcher Diener. Er wusste ganz genau, dass er sich für diese Menschen interessieren musste, dass er mit ihnen zusammenleben musste, um ihnen das Evangelium authentisch weitergeben zu können. Dass es nicht nur eine Botschaft war, die verkündigt wird, sondern eben auch gelebt wird. Die Mutter sorgt sich um ihre Kinder, sie arbeitet extra hart. Manchmal scheint es kein Ende zu nehmen. Das ist ein 24-Stunden-Job manchmal. Das hat man den Eindruck. Es gibt nie Feierabend, ja. Wir Männer, wir kommen nach Hause, haben das Gefühl, oh, jetzt machen wir Feierabend, legen die Beine hoch. Die Mutter hat keinen Feierabend. Wir als Väter auch nicht. So nebenbei gemerkt. Wie sieht es bei uns aus? Du bist vielleicht keine Mutter, du bist vielleicht kein Pastor. Aber du solltest dich genauso um deine Geschwister kümmern und sorgen. Derselben Zuneigung sollte jetzt in dieser mütterlichen Zuneigung und auch in der mütterlichen Fürsorge zum Ausdruck kommen. Aber das ist noch nicht alles. Wir sehen noch mehr. Paulus verwendet noch eine zweite Metapher. Wir haben gesehen, ein treuer Diener hat die Einstellung einer liebenden Mutter. Es drückt sich aus in liebender Zuneigung oder mütterlicher Zuneigung, mütterlicher Fürsorge. Und jetzt sehen wir, dass ein treuer Diener auch die Einstellung eines treuen Vaters hat, das sich wiederum in zwei Arten ausdrückt. In einem väterlichen Vorbild und in väterlicher Belehrung. Sag's nochmal. In einem väterlichen Vorbild und väterlicher Belehrung. Vers 10. Hier heißt es, ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind oder waren. Und hier ruft er sogar jetzt Gott zum Zeugen und sagt, ihr seid Zeugen und Gott auch. Er appelliert wieder an das Wissen, an die Erfahrung der Thessalonicher. Und dann sagt er hier, wie heilig und gerecht und untadelig. Diese Ausdrücke sind Adverben, das heißt, die beschreiben ein Verb, ein Tätigkeitswort. Und dieses Tätigkeitswort ist am Ende des Satzes von Vers 10 bei euch, meistens haben die Schlachter 2000, heißt es gewesen sind oder waren oder wurden, könnten wir auch sagen. Eigentlich müsste man hier sagen, wir wurden um euretwillen heilig, gerecht und untadelig. Bezieht sich nämlich auf das Verhalten der Missionare, auf ihre Tätigkeit, wie sie sich verhielten. Sie waren heilig, Hosios, abgesondert für Gott, so dass sie Gott wohlgefällig sind. Ich habe das vorhin gesagt, Paulus hat sich nicht abgesondert von den Heiden, aber er hat sich trotzdem abgesondert von der Sünde. Er war keiner, der mit irgendwelchen eben fadenscheinigen Motiven daherkam, sondern er hat sich abgesondert für Gott, hingegeben einer aufrichtigen Art, in Wahrgerechtigkeit. Er war gerecht. Das bezieht sich auf den Charakter ihres Verhaltens. Aufrichtig, korrekt, könnte man auch sagen, gut. Und natürlich heißt es hier auch untadelig, das ist ein interessantes Wort, das nur noch einmal im 1. Thessalonischen Brief vorkommt, nämlich in 5,23, und es beschreibt jemanden mit einem außerordentlichen zivilen Bewusstsein. In der damaligen grekoromanischen Kultur war es so, dass wenn jemand sich am allgemeinen Gesellschaftsleben engagierte, dann war er amempdos, untadelig. Also er war jemand, der involviert war, der dafür sorgte, dass die Gesellschaft, die Gemeinschaft um ihn herum, das Leben angenehmer wurde. Er war nicht jemand, der keine Ahnung hat, was um ihn herum geschieht, der keine Ahnung hat, wie die Menschen leben. Und hier einmal mehr, Paulus war unter den Menschen, er wusste, er war so. Er war so untadelig in dem Sinne, dass er dieses gesellschaftliche Verständnis hatte, wie die Gesellschaft in Thessalonich aussah, wie die Kultur da aussah. Er war nicht weltfremd in dem Sinne. Nicht, dass er sich nicht von der Sünde abgesondert hat, darum geht es hier nicht. Aber er interessierte sich für das, was sich die Menschen dafür interessieren, für ihre Fragen, für all diese Dinge. Und das gegenüber den Glaubenden heißt es, gegenüber euch den Glaubenden. Gegenüber euch, die ihr gläubig seid. Also wörtlich hier wie heilig, gerecht und untadelig gegenüber euch, den Gläubigen, wir wurden. Das ganz am Ende. Der Satz, wir würden das im Deutschen am Anfang machen, im Griechisch kann man da ein bisschen mehr jonglieren, das ist nicht so von Wortordnung abhängig, das ist eigentlich ganz nett, manchmal auch ganz schwierig. Und warum sage ich das eigentlich? Nun, ich will euch etwas zeigen, das wird jetzt ein bisschen theoretisch werden, da das Verb am Ende ist, ganz am Schluss eben bei euch in der deutschen Bibel gewesen seid, in Versen 11 und 12 gibt es keine Hauptverben mehr, also keine Hauptaussagen über die Verhaltensweisen, sondern nur noch diese sogenannten Partizipien, ermahnend, tröstend, bezeugend, heißt es da eigentlich. Und das klebt diese beiden Verse eigentlich zusammen. Also eigentlich müsste man das so wiedergeben, ich gebe euch so eine Art Paraphrasierung, Wiedergabe von dem Griechischen, wie heilig, gerecht und untadelig wir waren, wie ihr wisst, wie ein Vater zu seinen Kindern, zu jedem Einzelnen von euch, ermahnend, tröstend und bezeugend, damit ihr würdig wandelt und so weiter. Also es hängt alles eigentlich zusammen. Das ist im Deutschen da ein bisschen getrennt worden. Damit will ich euch zeigen, dass beide, Vers 10 und auch Verse 11 bis 12, beide das Vaterbild beschreiben bereits. Gehört bereits zum Vaterbild. Weil der Vater ist eine Leitfigur im Haushalt, das sehen wir auch von der Bibel her. Der Kommentator Wanamaker sagt ganz treffend, Paulus benutzt das Vater-Kinder-Bild hier. In der Antike war der Vater verantwortlich für die moralische Belehrung und das Verhalten seiner Nachkommen und er übernahm die Leitung, um die Kinder an die sozialen und ökonomischen Gepflogenheiten der Gesellschaft einzuführen, in die sie geboren wurden. Er war Vorbild und Lehrer, beides. Und das wissen wir auch in der Schrift so, in der Bibel so. Wahre Leiterschaft geschieht in erster Linie durch Vorbild, nicht dadurch, dass man Menschen nur herumschubst, nicht, dass man den Leuten nur sagt, was sie tun sollen, eben tue, was ich sage, aber nicht, was ich tue, nicht nach dem Motto, sondern nach dem, was ich vorlebe. Und Paulus war ein solches Beispiel. Er machte das schon in den Versen 1 bis 6 klar und hier erinnert er sich einmal mehr. Aber hier spricht er jetzt seine Einstellung an, die eines treuen Vaters, der seine Familie ein Vorbild in Heiligkeit, Gerechtigkeit und Tadellosigkeit sein will. Interessant ist, die Beschreibung eines Hirten im antiken Israel anzuschauen. Ich habe das auch schon angesprochen, aber ich wiederhole mich immer wieder mal ein bisschen, weil ihr wisst ja, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Genau, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Früh am Morgen geht der Hirte raus, nimmt seine Schafe aus dem Pfersch. Er sorgt sich um sie den ganzen Tag und Schafe sind nicht so einfache Tiere. Die fallen auf den Rücken, können nicht mehr selber aufstehen. Oder die gehen irgendwas dreckiges Wasser trinken, nur weil es gerade bequem ist, obwohl es eigentlich ein paar Meter weiter ein wunderbares Wasser gäbe. Und so weiter. Also man muss ständig hinterher sein hinter diesen Tieren. Die sind total hilflos und auch dumm. Deshalb werden wir mit Schafen verglichen vielleicht. Das ist kein Zufall. Wir sind auch so. Aber interessant ist es festzustellen, dass der Hirte im antiken Israel den Schafen vorausgeht. Er geht nicht hinterher und schickt seine Schäferhunde, die ihn hinten in den Hintern beißen. Das macht er nicht, sondern er geht ihnen voran. Deshalb sagt Jesus auch, meine Schafe kennen meine Stimme und was sie folgen mir nach. Das ist die Idee. Nun, er geht voran, er leitet durch sein Beispiel und er schubst die Schafe nicht herum, er sorgt für sie. Und das ist das, was Paulus auch tat. Und das ist das, was ein liebender Vater tut. Er muss in erster Linie ein Vorbild sein. Sonst hat sein Reden und sein Lehren überhaupt kein Gewicht. Die Kinder werden das schnell merken. Ich habe schon gesagt, die Kinder merken das sehr schnell. Wenn der Papa nur etwas sagt, aber es nicht umsetzt, merken die das sehr schnell. Warum? Weil er mit ihnen zusammenlebt. Genauso war es bei Paulus. Nun, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus, wenn du deinen Dienst leitest, einen Dienst tust, deine Familie anleitest, deine Kinder erziehst, deine Mitgeschwister anleitest? Tust du das auch durch dein Beispiel? Oder sagst du anderen nur, was sie zu tun haben, aber du selber tust es nicht? Lass uns da erstmal immer wieder drüber nachdenken. Jesus sagte, was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge, bemerkst du nicht? Das ist eigentlich ein Wahnsinnsbild. Also der hat einen riesen Balken hier aus seinem Auge raushang. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Und will da den kleinen Splitter, Homie, ich helfe dir mal, ja? Ich meine, das ist so, wie wir manchmal sind. Wir sind blind für unsere eigenen Sünden. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Klar, mit einem Balkenauge sieht man wirklich nicht mehr viel. Das ist so. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Also es geht nicht darum, dass wir dann gar nichts mehr tun, aber erstmal, wir sagen es so schön, fege oder wische vor deiner eigenen Tür. Ich verwechsle immer Wischen und Fegen, das ist hier in Deutschland anders als in der Schweiz. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Reinige zuerst den eigenen Teppich und dann versuch, den anderen zu helfen. Das ist der Punkt. Und darin war Paulus ein väterliches Vorbild. Er tat das wie ein Vater, der ein Vorbild als ein Leiter voranging und das tat. Jetzt war er aber nicht nur ein väterliches Vorbild. Ein treuer Diener hat die Grundeinstellung eines treuen Vaters. Nicht nur durch ein väterliches Vorbild kommt das zum Ausdruck, sondern das kommt auch zum Ausdruck durch väterliche Belehrung. Väterliche Belehrung. Und das finden wir jetzt in Versen 11 und 12. Hier heißt es, ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seine Herrlichkeit beruft. Ich habe gerade eben erklärt, wie diese beiden Verse zusammenhängen. Diese Worte hier, ermahnt, ermutigt, das ist eigentlich, wie wir ermahnend wurden, wie wir ermutigend wurden, wie wir tröstend wurden. Das sind eben diese sogenannten Partizipien, die eigentlich einerseits eine Tätigkeit, aber andererseits auch eine Eigenschaft beschreiben. Das sind Mischworte. Die schwierigsten Worte, um sie richtig auszulegen, aber es ist immer wieder interessant, das zu sehen, wie und wo die eingesetzt werden. Paulus wechselt die Metapher also vom Bild der Mutter zum Vater und hier sehen wir noch einmal, dass der Vater nicht nur ein Vorbild ist, sondern auch belehrt, als ein liebender Lehrer. Wir wurden ermahnend, tröstend, bezeugend gegenüber euch. Wie ich auch bereits erläutert habe, sind diese Ausdrücke Partizipien, die sind ein charakteristisches Verhalten, es ist andauernd, es ist kontinuierlich. Wir waren so, das war nicht nur so eine einmalige Sache, wir haben uns ständig darum bemüht, das zu tun unter euch. Das erste hier ist, wird als ermahnend übersetzt. Parakaleo, jemanden zur Seite rufen, jemanden sozusagen in meine Anwesenheitszone, in meine Spuckzone rufen, ja? Zur Seite hier. damit ich ihm was erzählen kann, damit ich ihm weiterhelfen kann. Paramuseomai, trösten, ermuntern oder auch aufheitern, einander freudig machen. Das letzte Wort, Marturomai, davor haben wir das Wort Märtyrer, was auch so viel wie Zeuge heißt. Das kann man als bezeugen übersetzen, aber eigentlich hier eher die Wirkung von drängen, von insistieren, vielleicht sogar auch beschwören. Wir wurden so unter euch. Eben dieses Implizierte aus Vers 10, das am Ende von Vers 10. Wir wurden so ermahnend, ermutigend und auch bezeugend oder insistierend unter euch. Zu welchem Zweck, zu welchem Ziel? Nun, um würdig des Gottes zu wandeln. Das ist der Zweck der Ermahnung und des Trostes und des Insistierens. Zu wandeln. Peripateo, herumwandeln. Herumgehen heißt es eigentlich wörtlich. Es beschreibt einen Lebensstil, so wie du täglich herumläufst, ist die Idee. Und würdig, axios, das ist korrespondierend, entsprechend, es passt. Es passt gegenüber was? Dem Wesen Gottes, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Es passt mit dem Charakter Gottes zusammen, dieser Wandel. Dazu haben wir euch, dazu wurden wir unter euch ermutigende, tröstende und auch insistierende, liebende Väter. So haben wir uns verhalten, sagt Paulus. Und wörtlich hier, Gott wird auch beschrieben als der euch in sein eigenes Königreich und Herrlichkeit rufende. Das ist auch wieder eine Charaktereigenschaft Gottes. Das ist der effektive und wirksame Ruf Gottes in seine Erwählten. Das ist nicht eine Einladung zum Evangelium hier, ein Aufruf zum Glauben. Wir haben das schon in Kapitel 1, Vers 4 gesehen, dass Paulus davon überzeugt ist, dass die Gläubigen in Thessalonich zu den Erwählten gehören. Sie waren errettet und er hat euch jetzt gerufen. Er ist derjenige, der euch ruft. Ihr habt diese hohe Berufung, darüber haben wir auch schon gesprochen. Und dann heißt es ja auch in Römer 8, Vers 30, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Wer berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Der aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das gehört zusammen. Es ist ein Paket. Wenn du vorherbestimmt bist, bist du berufen. Wenn du berufen bist, bist du gerechtfertigt. Und wenn du gerechtfertigt bist, sogar verherrlicht. Er schaut das sogar schon so an, als wäre das schon abgeschlossen, weil es ist schon sicher. Und das sagt Paulus hier. Das Königreich ist das zukünftige Königreich, in dem Gott regieren wird. Und seine Herrlichkeit offenbaren wird. Die christliche Hoffnung basiert darauf. Wir schauen nicht auf diese Welt, wir hoffen auf die zukünftige. Und darauf wird Paulus später noch sehr ausführlich zu sprechen kommen. Und deshalb machen wir das jetzt nicht ausführlich in Kapitel 4 und 5. Aber wir sehen hier auch, und das ist ganz wichtig, dass das Missionarsteam ermahnend, insistierend, tröstend wurde, wie ein liebender Vater für jeden einzelnen von ihnen, heißt es hier. Wie ein persönlicher, väterlicher Erzieher belehrte. Vom Leben zum Leben. Könnt ihr euch erinnern, ich habe das am Anfang gesagt, ein Leben prägt ein anderes Leben, ein Leben lang. Dass sie ihrer hohen Berufung würdig ist, dass sie das verstehen würden, was ihre Berufung ist. Nicht, weil sie mussten, nicht zähneknirschend, nicht aus religiösem Eifer, nicht aus Gesetzlichkeit, sondern weil sie verstanden haben, wie sehr Christus sie liebt. Und das die Motivation ist, aus Liebe heraus wollen sie nun diesem Gott würdig wandern. Das ist die Idee. Und Paulus und sein Missionsteam wurden zu ihren persönlichen geistlichen Eltern. Einmal mehr, und ich wiederhole mich hier auch, ich weiß das, aber das macht nichts. Einmal mehr sehen wir, wie Paulus Belehrung und Jüngerschaft äußerst persönlich war, direkt. Wie gesagt, es bestand nicht nur daran, am Sonntagmorgen nur zu predigen, sondern seine Belehrung war persönlich, war auf Freundschaften aufgebaut. Wir haben letztes Mal das schon betont, deshalb haben wir Hauskreise, deshalb haben wir Gebetsstunden, deshalb treffen wir uns unter der Woche auch persönlich. Deshalb ist der Sonntagmorgen nicht die einzige Zeit, wo wir Kontakt haben. Das ist auch nicht die Gemeinde hier. Manchmal sagen Leute, ja, wir gehen in die Gemeinde, das ist nun ein Gebäude. Die Gemeinde sind wir Menschen, könnten uns auch auf dem Feld treffen. Wir wären immer noch die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht dieses Gebäude hier, es ist nichts Heiliges in diesem Gebäude. Das ist ganz wichtig. Und es bedeutet auch mit viel Liebe, Zuneigung und Interesse an ihrem Wohl. Paulus war kein militärischer Drillinstruktor. Er war ein sanftmütiger, liebevoller, aber auch strenger Vater. Wie gesagt, wir lesen auch von Ermahnung. Und ein Pastor muss deshalb viel mehr sein als nur ein guter Prediger, das ist eine Sache. Er muss lehrfähig sein, aber daneben auch ein Seelsorger und jemand, der Jünger macht. Er muss einfach da sein, wenn man ihn braucht. Und das gilt auch für jeden treuen Diener. Ich weite das wieder auf. Auch auf euch. Es gilt für jeden treuen Diener. Er muss gut mit Menschen umgehen können, gerne mit Menschen reden, Menschen zuhören, Menschen lieben. Warum? Christus hat das getan. Christus kam und liebte die Menschen, die Sünder, die Schlimmsten. Und sie auch. Die gehören dazu. Jemand hat mal gesagt, eines Leiters wahrer Wert könnte an der Zeit gemessen werden, die er tot in seinem Büro verbringen kann, ohne dass es jemand merkt. Ich sag's nochmal, eines Leiters wahrer Wert könnte an der Zeit gemessen werden, in der er tot in seinem Büro liegt, ohne dass es jemand merkt. Sorgt dafür, ob Pastor oder nicht, ob treuer Diener in einem christlichen Dienst, wenn ihr morgen tot umfällt, dass es nicht eine ganze Woche dauert, bis es jemand merkt. Ja? Dann habt ihr zu wenig Kontakt. Seid ihr zu wenig involviert, wenn das so ist. Wenn du dort bleiben kannst, eine ganze Woche vor dich hinstinken sozusagen, dann stimmt was nicht mit deinem Dienst. Niemand bemerkt das, das kann nicht sein, das ist kein Dienst. Weiter sehen wir, wie Paulus als ein echter Leiter in Aktion tritt. Dienst ist in seinem Wesen aktiv. Seine aktive Bedeutung, die Partizipien hier, ermahnen, trösten, haben eine aktive Bedeutung. Es ist nicht, wir lassen das mal irgendwie so kommen oder ich warte mal irgendwo in einem Büro, bis jemand zu mir kommt, so wie ein Therapeut in einer Praxis, ein Psychologe, warte mal, bis die Leute alle kommen. Nee, ein Hirte geht den Schafen nach, hinterher. Und genauso machen wir das auch, wir gehen den Menschen nach. Wir wollen das tun, weil Christus uns nachgegangen ist. Genau gleich. Lasst uns Christus einfach als Vorbild nehmen. Dann sehen wir, was wir nämlich tun sollen. Christus hat initiiert, die Liebesbeziehung hat er initiiert. Er ist das Wort. Er ist das Wort, das gesprochen wurde. Gott hat dieses Wort in die Welt hineingesprochen. Dadurch, dass er kam und es ausgelebt hat, im Fleisch. Deshalb heißt es, das Wort wurde Fleisch. Er ist die Botschaft personifiziert. Er kam zu uns, er ist uns nachgegangen. Er hat sich geoffenbart. Er hat nicht da im Himmel oben gewartet. Mal sehen, was sie jetzt machen. Mal gucken. Niemand hätte was gemacht. Wir wissen, was dann passiert wäre. Nicholas Murray sagt, es gibt drei Arten von Menschen in der Welt. Diejenigen, welche dafür sorgen, dass etwas geschieht. Diejenigen, die zuschauen, wie etwas geschieht. Und diejenigen, die keine Ahnung haben, was geschieht. Und bitte seid in der Kategorie 1. Solche, die dafür sorgen, dass etwas geschieht. Und wisst, wie ich das meine? In erster Linie tun wir das wie? Durch unser Leben. Durch unser Leben. Wir sind keine passiven Leiter, es gibt keinen passiven Dienst, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Dienst ist von seinem Wesen her aktiv. Initiierend, beginnt. Er beginnt das Gespräch, er stellt Fragen, er will heraus. Warum? Weil er sich interessiert, was los ist im Leben der Menschen. Das überführt uns, oft sind wir nicht so, oft sind wir selbstsüchtig, kümmern uns nur um unsere eigenen Interessen, schließen uns lieber in unserem Büro ein oder in meinem Kammer oder vor meinem Fernseher oder was auch immer das ist. Und ich will mich nicht um die Menschen kümmern. Damit habe ich auch zu kämpfen, jeder von uns. Aber wir müssen diese selbstsüchtige Haltung überwinden in der Kraft des Heiligen Geistes, um Christus ähnlicher zu werden. Ich habe mit dem Bild der Eltern angefangen und ich möchte mit diesem Bild schließen. Paulus hat uns zwei grundlegende Einstellungen eines treuen Dieners vor Augen gemalt. Warum? Weil er seinen Dienst verteidigen wollte, weil er die Thessalonicher erinnern wollte, Leute, ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich war. Ich war wie eine liebende, zärtliche, fürsorgende Mutter für euch und ich war wie ein vorbildlicher, treuer und belehrender Vater für euch. Wir sind zu euren geistlichen Eltern geworden. Ihr seid uns nicht egal. Egal, was diese Leute euch erzählen, ihr seid uns nicht egal. Mit dieser Einstellung einer liebenden Mutter, mit Zuneigung zu den Leuten zu zeigen, vielleicht auch verbal auszudrücken. Hey, vielen Dank, dass du diesen Dienst tust. Ich schätze das sehr. Ihr könnt einander, mit ganz einfachen Dingen, das muss nicht immer was weiß ich alles sein. Paulus hat das auch hier uns ans Herz gelegt. Wie sieht es bei uns aus? Kümmern wir uns um unsere Mitgeschwister? Rufen wir an, wenn jemand länger nicht in die Gemeinde kommt, in den Hauskreis? Wir wollen uns zumindest darum bemühen. Wann hast du das letzte Mal jemanden angerufen, einfach nur um zu fragen, wie es ihm geht, anstatt um seinen Staubsauger auszuleihen oder sonst irgendwas? Es ist sehr überführend, auch für mich. Sind wir bereit, hart daran zu arbeiten, so wie die Sorgen der Mutter? Nicht, damit wir es für unsere eigenen Gelüste verschleudern können, natürlich, sondern damit wir anderen dienen können. Sind wir ein väterliches Vorbild im Glauben für andere? Wie sieht es mit deiner Belehrung aus, wenn du jemanden zurechtweist? Tust du das in Sanftmut, liebevoll, persönlich, oder putzen wir einfach jemanden ab? Sagen wir nur anderen, spielen wir Gemeindepolizist? Oh, ich habe dich gesehen, wie du das gemacht hast. Machen wir das? Ist das unsere Einstellung? Oder ist unsere Einstellung vielmehr, hey Bruder, ich will dir helfen, Parakaleo, zur Seite rufen, hier in meine Anwesenheit. Und jetzt möchte ich dir helfen. Ja, das ist ganz eine andere Vorstellung. Gibt uns ein ganz anderes Bild. Lass uns dafür beten, dass Paulus, der uns hier ein Vorbild gegeben hat, letztlich natürlich Gott durch den Heiligen Geist, der die Schrift inspiriert und uns zeigt, wie ein solcher Dienst aussehen soll, dass wir das zu unserem Vorbild machen. Dass wir liebevoll uns um einander kümmern, einander in Sanftmut und Demut ermahnen, ermutigen, ermuntern, um dieser hohen Berufung entsprechend würdig zu wandeln. Amen. Amen. Lass uns noch beten.